Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
In dieser Folge schnüren wir unsere Wanderstiefel, setzen unsere Rucksäcke auf und nehmen die Stöcke in die Hand. Denn wir sprechen heute über Wandermarathons, bei denen bis zu 24 Stunden am Stück geführt gewandert wird.
Genau, dazu dürfen wir den Eddie Balduin begrüßen. Der Berchtesgadener betreibt eine Ski- und Snowboard-Schule und ist Tourenführer in der Region. Als Guide hat er bereits über 50 Wandermarathons begleitet.
Von Eddie möchten wir heute wissen, was die Faszination hinter diesen Events ist, wie sie sich entwickelt haben und was man als TeilnehmerIn mitbringen muss.
Hallo Eddie, schön, dass du da bist.
Servus zusammen.
Grüß dich. Eddie, kannst du dich und unseren Hörern kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Ich bin Eddie Balduin, bin 56 Jahre alt, lebe in einer Beziehung, habe 4 Kinder, 3 Enkel und bin halt leidenschaftlich gerne am Berg unterwegs, vor allem auch im Winter.
Und wir wollen heute über das Thema Wandermarathons sprechen und 24 Stunden wandern. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen, abholen, was bedeutet ein Wandermarathon?
Was bedeutet ein Wandermarathon? Wir gehen bei uns 24 Stunden, also da ist der Augenmerk auch auf 24 Stunden gelegt. Wir starten entweder um 8 Uhr, 8.15 Uhr in der Früh oder am Abend, bis dann am nächsten Tag eben zur selben Zeit wieder der Zieleinlauf kommt. Was ist ein Wandermarathon? Bei unseren Wandermarathons kommt es nicht auf irgendeinen Wettkampf drauf an, sondern da sind viele Leute mit dabei, die gerne wandern, die gerne mit Menschen zusammen sind, die einfach die Natur erleben wollen.
Das heißt, wenn wir von Wandermarathons sprechen, dann sprechen wir von einem organisierten Event. Das ist jetzt nicht, was jeder einfach einzeln für sich startet und sagt, er läuft jetzt 24 Stunden, sondern das ist ein Event, was du quasi organisierst.
Die 24-Stunden-Wanderung ist ein Event, bei dem ich die Touren plane und die Strecken plane, dann mit dem Jan zusammen, das ist der andere, der auch sehr stark in die Touren involviert ist, mit dem zusammen plane ich dann die ganzen Verpflegungsstationen. Wir gehen dann alles nochmal durch, schauen, dass alles dabei ist. Ja, und dann führe ich eigentlich hauptsächlich die Wanderungen. Und kann man eine 24-Stunden-Wanderung alleine machen? Prinzipiell kann man es machen. Ich bin auch schon 24 Stunden am Stück eine Tour abgegangen, weil ich das ja vorher immer mache, bevor ich die Touren führe. Wenn man es ganz alleine geht, kommt wirklich irgendwann in der Nacht ein ganz spooky Moment, wo du in den Wald reinschaust und immer das Gefühl hast, es schaut dich irgendwer an. Also du schaltest die Lampe immer höher, du schaust immer mehr in den Wald rein. Und jedes Geräusch ist irgendwie einer, der hinter dir steht. Deswegen ist es geführt und in einer Gruppe wesentlich leichter zu machen. Mhm. Dazu kommt noch Verpflegung in der Nacht, wenn man alleine unterwegs ist, nicht in einer geführten Tour, ist halt schwierig. Ich meine, es wird nicht irgendeine Wirtschaft für dich um Mitternacht aufsperren, damit du was zu essen kriegst.
Schade. Aber das ist jetzt grundsätzlich so der Unterschied. Es gibt ja andere Events, wo man quasi das Ganze für sich selbst macht und bei euren ist quasi immer mit Guides unterwegs. Bist du dann der einzige Guide oder sind das mehrere Gruppen?
Nein, als erstens mal kommt schon mal auf die Größe drauf an. Wir haben grundsätzlich immer zu mir noch einen einheimischen Guide mit dabei, der sich vor Ort vielleicht noch das ein oder andere besser auskennt, der uns Sachen dann auch erzählen kann, wenn wir am Gipfel oben stehen, Besonderheiten über die Gegend, weil das ja doch auch diesen Input für die Wanderer gibt, warum gehe ich eigentlich überhaupt sowas mit? Die wollen ein bisschen was über die Gegend erfahren, die wollen jetzt nicht nur die Strecke ablaufen, da geht es nicht nur um die Strecke, sondern um das Gesamterlebnis.
Wir sprechen ja auch gleich noch darüber, was so die Zielgruppe ist oder wie das Teilnehmerfeld aussieht. Vielleicht kannst du uns aber noch mal kurz abholen, wie das Event tatsächlich abläuft. Also du hast gesagt, man trifft sich morgens um 8 mit der ganzen Gruppe und dann geht's los. Wie kann ich es mir dann vorstellen?
Wollt ihr auch vorher noch wissen, also wie das Gesamtevent dann abläuft, wenn der Gast kommt und alles?
Voll gerne.
Also es ist so, ihr könnt, es ist so, dass ihr am Vortag schon anreisen könnt. Da ist Akkreditierung. Akkreditierung bedeutet nichts anderes als das Ticket dann in den tatsächlichen Modus dann rüberzuführen. Ihr bekommt da das Teilnehmer-T-Shirt. Ihr kriegt sonstige noch zusätzliche Informationen, falls sich irgendetwas geändert haben sollte. Man weiß es ja nie, das kann im Mure abgegangen sein, der Weg hat sich ein bisschen verändert. All diese Sachen erfahrt ihr alles bei der Akkreditierung. Die ist am Vortag möglich oder eine halbe Stunde vor Start des Events. Dann, so 10 Minuten vorher, sagen die Guides meistens dann, also machen wir eine Vorstellung aller Guides, die mit dabei sind. Das können bis zu 4, 5 Guides, können das auch mal durchaus sein, je nachdem, wie viele Personen eben dran teilnehmen. Und dann erklären wir nochmal ganz kurz so ein paar Besonderheiten, die vielleicht wichtig wären, klären nochmal so ganz stichprobenartig ab, ob die wichtigen Sachen mit dabei sind, wobei wir das immer noch punktuell dann an den einzelnen Labestationen auch nochmal machen. Also das heißt, wenn ich bei der Abendlabe bin, werde ich jeden nochmal daran erinnern, dass er auf jeden Fall seine Stirnlampe nicht vergessen hat. Solche Sachen. Und dann starten wir rein. Da wird Countdown gemacht und um Punkt der Uhrzeit starten wir und hoffen, dass wir um Punkt nächsten Tag wieder da sind. Meistens ist es dann so 5 Minuten hin oder her, schaffen wir es eigentlich ziemlich genau.
Cool.
Ich habe so viele Fragen, ich muss das aber irgendwie ordnen tatsächlich. zum Glück haben wir einen guten Leitfaden für heute. Ich höre jetzt schon super viel raus, es ist viel Gemeinschaft, aber es klingt ja auch so ein bisschen wie so ein klassischer Wettkampfmodus. Hast du oder habt ihr versucht, das aus diesen kompetitiven Wettkampfveranstaltungen, Events so ein bisschen moderater zu machen und eben diesen Gemeinschaftswanderfokus zu setzen? Oder ist es gar nicht irgendwie parallel gewesen, dass ihr dachtet, oh, es gibt ja Events irgendwie im Trailrunning, im Fahrrad, lass uns das doch auch für Wandern machen?
Na, also es war auf jeden Fall kein Vergleich mit Trailrunning, Fahrrad oder sonst irgendeiner Veranstaltung. Es ging wirklich rein ums Wandern. Und Wandern sagt eigentlich schon aus, dass ich jetzt nicht versuche, so schnell wie möglich auf irgendeinen Berg zu kommen. Ich habe hier jetzt bei den 24 Stunden das Ziel nur mit den 24 Stunden. Das mag für den einen oder anderen, der nicht so trainiert ist, eine Herausforderung sein. Das kann aber auch genauso für einen, der extrem trainiert ist, eine Herausforderung zu sein, so langsam zu gehen. Also das ist, in beide Richtungen wird es immer sehr schwierig. Und ich sage immer, um die Gruppe überhaupt zusammenzuhalten können, jetzt von meiner Seite her, ist es so, dass der Schwächste sich immer ein bisschen strecken muss, damit er mit dabei bleiben kann. Und der Stärkste muss sich definitiv immer ein bisschen zurücknehmen. Aber das zeigt das Wort Gemeinschaft ja auch aus. Also ich versuche schon, mich auf das Mittel, auf den mittleren Segment irgendwo festzusetzen in meiner Führungsposition. Also, dass ich sage, die Mitte, wenn die gut mitkommen, dann müssen es alle anderen auch schaffen.
Ihr seid 24 Stunden unterwegs, das heißt, kein Schlaf. Das muss man, glaube ich, auch wollen. Daher einfach mal ganz platt gefragt, was macht denn so den Reiz von so einer 24-Stunden-Wanderung aus? Also, was ist das Besondere, dass ich sage, das muss ich unbedingt mal gemacht haben?
Der Reiz bei so einer Wanderung, also es ist definitiv schon mal der Reiz, diese 24 Stunden überhaupt durchzugehen. Dass jetzt jeder von denen überhaupt nicht schläft, kann man eigentlich nie sagen. Ein Powernap wird der ein oder andere bei der Verpflegungsstation schon immer mal machen. Aber was ist der Reiz? Der Reiz ist sicherlich, das kennt jeder, wenn er eine lange, anstrengende Tour hatte und unsere Halbzeit ist ja meistens schon bei 30 Kilometern oder 32, 34 Kilometer. Das ist für den einen oder anderen, ist das schon echt eine harte Nummer. Und normalerweise legst du dich dann abends aufs Canapé und sagst, schöner Tag, war super. Ja. Und jetzt ist es so, du kommst abends an, es gibt zwar ein super leckeres Finisher-Essen, aber wie das nach dem Essen so auch ist, man wird doch müde. Und dann hat man schon die ersten Blasen, man muss die Blasen versorgen. Und plötzlich steht der Eddie wieder neben einem und sagt, 5 Minuten, dann geh mal. Und das ist so, glaube ich, für den einen oder anderen die größte Herausforderung, da aus diesem Punkt raus wieder loszugehen. Wenn wir dann mal losgehen in die Nacht hinein. Und da hat sicherlich der eine mal um 1 Uhr seinen Schwachpunkt, der andere hat um 2 Uhr seinen Schwachpunkt. Aber gerade dadurch, dass wir in einer Gemeinschaft gehen, kann man sich da gegenseitig wahnsinnig gut rausholen. Der eine ist da gerade müde, dann redet der andere auf ihn ein, dann wird der müde, dann redet der wieder auf ihn ein und so erledigt sich die ganze Sache eigentlich.
Das ist vermutlich auch so der Kernpunkt, den es so unterscheidet von jetzt kürzeren und jetzt privaten Wanderungen, dass du eben in dieser Gemeinschaft diesen diesen Motivationsboost immer wieder dir geben kannst. Würdest du sonst sagen, es kreiert sich irgendwie so eine besondere Atmosphäre, dass was ich jetzt, wenn ich privat unterwegs bin, nicht erlebe?
Das kennt jeder, der alleine viel am Berg auch unterwegs ist. Es gibt Zeiten, da ist man gerne alleine unterwegs, weil man einfach sein eigenes Tempo und alles gehen kann. Es gibt aber auch andere Zeiten, wo du eigentlich schon gerne jemanden dabei hast, mit dem du diese Erfahrungen, die du genau in dem Moment hast, auch teilen möchtest. Und wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, je länger man auch beim Wandern so unterwegs ist, umso mehr kommt es eigentlich auch, dass man sich mitteilen möchte, was empfinde ich gerade, wie geht's mir gerade bei der ganzen Geschichte. Und der andere kommt dann mit seinen Erfahrungen wiederum ums Eck rum und man kann sich da sehr schnell auch zusammenfinden.
Glaubst du, dass dieser Gemeinschaftscharakter und dieser eher erlebnisorientierte Gedanke oder Fokus jetzt bei diesen Wandermarathons dazu führt, dass sie auch irgendwie immer mehr Beliebtheit haben? Weil wir sehen ja, dass die Branche boomt, was jetzt so kompetitive, wie ich vorhin schon gesagt habe, Trailrunning-Events oder alles geht irgendwie, man muss schneller, man muss höher, man muss weiter. Und das ist ja so ein bisschen so eine es ist keine Gegenbewegung, aber irgendwie ja schon, es ist ein ganz anderer Fokus. Glaubst du, dass das irgendwie ein Grund für die Beliebtheit dieser Wandermarathons gerade ist?
Ich sag's jetzt mal rein für unseren Wandermarathon. Bei uns ist es mal so, du hast immer ganz viele dabei, die wollen für sich schon auch ihre Grenzen erleben. Also ich glaube, dass das heutzutage schon ein ganz großer Punkt ist für alle, die an solchen Sachen teilnehmen. Weil auch wenn wir wandern gehen, wir haben ja doch zwischen 60 und 65 Kilometer Wegstrecke, die wir zurücklegen. Das ist auch in 24 Stunden ist das nicht wenig. Was bei uns dazu kommt, und das macht uns, glaube ich, auch im Alpenraum ziemlich einzigartig, wir haben immer brutal viel Höhenmeter mit dabei. Also wir fangen so bei 2,5. Wir haben auch Touren bis zu 3,6, 3,8. Sowas an Höhenmetern. Also von dem her ist die Herausforderung da. Das suchen die Leute erstmal. Dann sind es natürlich viel kommunikative Leute. Also wir haben ganz selten mal einen dabei, der dann sagt, also das geht mir jetzt voll auf den Nerv, ich renne jetzt einfach vorne weg. wir kommunizieren das natürlich auch die ganze Zeit, dass es ein Team-Event ist, dass wir auch alle möchten, dass wir zusammen ins Ziel kommen. Weil was unsere Veranstaltung vielleicht auch aus den anderen so ein bisschen heraushebt, ist wirklich dieses Zielankommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Videos dazu angeschaut habt. Es gibt eins, das mir immer ganz besonders dranhängt. Das ist das in Wernigerode, wo wir mit 120 Leuten auf dem Marktplatz einlaufen. Und wer sich so ein bisschen mit Berchtesgaden auskennt, wir haben ja hier das Buttenmandellaufen. Und wir laufen wirklich wie eine Bast dort rein. Wir schreien, das ist eine Lautstärke, das hallt von allen Wänden her. Und es gab, glaube ich, fast keinen im Ziel, der nicht Pipi in den Augen hatte. Mhm. Von den Veranstaltern angefangen bis zu den Teilnehmern, die wirklich, ich habe einen damals noch vom Schloss oben Huckepack runtergetragen, weil der mit den Knien so fertig war, dass der nicht mehr bergab gehen konnte. Krass. Und selbst der ist mit ins Ziel gelaufen. Also das war wirklich dann nochmal dieses letzte und alle zusammen rein. Und das macht, glaube ich, auch die ganze Veranstaltung aus.
Ja, voll schön. Und hast du so jetzt vom eurem ersten bis jetzt heute, welche Veränderungen hast du da so wahrgenommen jetzt in der Planung, in der Durchführung? Wie hat sich das alles entwickelt?
Wir haben ja 2011 mit dem Berchtesgadener Land Wanderfestival angefangen, so hieß es ursprünglich mal, und haben dann uns irgendwann aus Berchtesgaden heraus weiterentwickelt. Es kam dann Allgäu dazu, verschiedene andere Destinationen, sehr lange mit dabei ist jetzt schon Wernigerode. Das ist so unser längster Partner mittlerweile. Und es war am Anfang sicherlich alles etwas leichter zum Organisieren. Mittlerweile, also ich möchte dem Jan seiner Haut zum Beispiel nicht stecken, der muss die ganzen Genehmigungen immer einholen für diese Wanderfestivals, weil viele meinen ja immer, ja, wieso gehen wir nicht diese Strecke? Die ist doch viel, viel schöner. Ja, bloß Ich kriege leider keine Genehmigung dafür. Und deswegen muss man sich da immer sehr orientieren an dem, was heute alles in die Genehmigungsverfahren mit reinläuft. Und die nehmen mittlerweile, also glaube ich, über die Hälfte der Organisation eigentlich in Kauf. Also das ist der schwierigste Teil. Ist es eigentlich so eine Strecke, die ich mir mal irgendwann eingebildet habe,
krass,
dann auch durchzuführen.
Vielleicht nochmal zum großen Verständnis. Wie viele solche Veranstaltungen gibt es im Jahr? Oder wie macht ihr das? Oder gibt es eine?
Nein, wir haben also mehrere Veranstaltungen in Deutschland, in Österreich und in Italien. Wir haben dieses Jahr 6 Veranstaltungen. Das beginnt also mit Imst. Wir gehen dann nach Carezza. Dann ist Inzell mit dabei. Wir haben Wernigerode mit am Start, den Lungau mit am Start und Berchtesgaden natürlich als Highlight.
Natürlich.
Und gibt's da schon, also gibt's Menschen, die immer wieder kommen und mitmachen oder die diese komplette Tour gehen, weil sie jetzt irgendwie wie so eine Fankultur entwickelt haben?
Also es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie wir es mittendrin mal hatten. Mittendrin gab es wirklich mal so 10, 15, die an jeder Veranstaltung teilgenommen haben.
Richtige
also die
Hooligans
einfach
quasi.
Ja, wir hatten da auch mal so diesen Wanderkaiser mit drin und diese ganzen Geschichten, wo man einfach, wenn man alle, sage ich jetzt mal, 6 Touren gebucht hat und alle auch dann gefinisht hat, hat man einen speziellen Pokal nochmal bekommen. Einfach, um das Ganze auch ein bisschen zu hypen. Übrig geblieben ist daraus eigentlich vom harten Kern noch der Marco Schmidt, der kommt aus Bremen. Und der ist, ja, der hat 4 mehr als ich. Also ich konnte zweimal geschäftlich nicht weg und dann war zweimal, ja, war ich wegen Corona verhindert, weil die direkt vom Wochenende zu Wochenende waren und da war ich einfach dann, ja, gebunden zu Hause. Da konnte ich nicht mitmachen und deswegen hat der 4 mehr als ich.
Krass, witzig. Ja. Geil. Ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass es Leute auch sind, die da mitmachen, die so ein bisschen ihre Grenzen austesten. Wer ist denn da noch so dabei? Also was sind es für Teilnehmerprofile, die man dann kennt? Ist das sehr gemischt oder sind das wirklich einfach viele so Grenzerfahrungsmenschen, sag ich mal?
Also prinzipiell sind es alles erstmal Wanderer. Egal, ob das jetzt Speedhiker sind oder normale Wanderer, sind durchwegs erstmal alles Wanderer. Wir haben also den Jüngsten, den wir mal dabei hatten, war 12. Der Älteste 84. Also das Alter spielt schon mal keine Rolle. Der 12, muss ich allerdings dazu sagen, der hat dann in den frühen Abendstunden dann abgebrochen, weil das einfach dann für den zu lang war. Das merkt man dann auch. Also ich glaube, dass man ein gewisses Alter auch braucht, um mit dieser Nachterfahrung auch klarzukommen und diese ganzen Geschichten. Aber wie gesagt, der Älteste war 84, ja, hat auch von uns noch einen fetten Applaus gekriegt, weil das muss man auch erstmal durchstehen, so eine lange Zeit. Vom Publikum her, wie gesagt, es geht in alle Richtungen. Was alle wahrscheinlich ausmacht, ist, wie gesagt, einfach mal zu probieren, wie das ist, wenn man viele Menschen um sich rum hat und diese vielen Höhenmeter. Also wir merken schon immer, dass gerade die Herausforderung, zum Beispiel einer, der in Wernigerode mal eine 24-Stunden-Wanderung mit uns gegangen ist, der möchte dann auch mal im Gebirge eine gehen, um einfach mal zu sehen, was ist da jetzt anders? Also was tut sich da? Und man merkt dann schon oft einmal, dass da die Grenzen plötzlich doch nochmal ein ganzes Eck nach oben geschoben werden.
Und wie hoch ist so die Abbruchrate? Also was würdest du sagen, wie viele schaffen es?
Kommt immer ein bisschen aufs Wetter natürlich drauf an, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Es darf nicht zu heiß sein und es darf nicht zu sehr Sauwetter sein. Also wenn ich jetzt 20 Stunden im Regen gehe, da werde ich sicherlich mehr verlieren, als wenn ich ein schönes Wanderwetter habe, angenehme Temperaturen und kann dann auch wunderbar durchgehen. Es liegt immer so ein bisschen auch an uns Guides, ob wir das früh genug merken, dass der eine so ein bisschen einen Tief kriegt, den kannst du schnell mal wieder rausholen, dann geht der auch wieder weiter. Das ist die eine Sache. Das andere ist wirklich dadurch, dass wir gemeinschaftlich gehen, bleiben wir sehr eng zusammen und haben dadurch wesentlich weniger Abbruch als in anderen vergleichbaren Veranstaltungsdingern. Es gibt ja 24 Stunden bei jeder Menge Veranstaltern. Dort werden die Leute dann alleine auf die Strecke geschickt. Die müssen dann entweder so ringförmig immer wieder laufen, kriegen dann ihre Zeitstempel oder was auch immer, kommen dann aber zum Beispiel nach 19 Stunden schon an, hat jetzt mit einer, also für mich gesehen, mit einer 24-Stunden-Wanderung nichts zu tun. Deswegen haben wir das auch von Anfang an zum einen geschuldet Berchtesgaden, weil es sehr schwierig ist, begleitet gemacht oder geführt, wie man das auch immer sagen will. Und auf der anderen Seite wollten wir diesen Punkt auch haben, alle zusammen ins Ziel zu kommen. Und das schaffen wir. Wir haben einige Destinationen, wo wir wirklich gar keinen Ausfall hatten. Und komischerweise sind es eher die anstrengenderen Varianten, wo, weil sich da die Personen schon vorher mehr den Kopf drum machen, kann ich das überhaupt schaffen? Ist das überhaupt meins? Wenn der liest über 3000 Höhenmeter, ist selbst für einen Flachländer, der sagt so, wollt ihr mich verarschen? Schaffe ich nie. Ja, und das ist halt eben immer diese Sache. Je leichter es wird, umso mehr hast du mal einen Wanderer dabei, der sagt, weil wir ja auch Shuttle anbieten, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann lasse ich mich halt zurückfahren. Das ist halt dann die Sache. Plus, wenn ich am Berg oben bin, in einer schweren Nachtdestination zum Beispiel, wir haben schon auch Veranstaltungen mit dabei, wo die Nacht schwer für uns zu erreichen ist. Und das nenne ich dann schon auch schwer, weil ich sage dann den Leuten auch an der letzten Labestation, entweder du sagst jetzt hier, das war's für dich, oder wenn du mit dabei bist, dann gehen wir auch bis zum Schluss. Und das, glaube ich, ist dann wiederum die Sache, wenn der sich dann traut, über diesen Punkt hinauszugehen. Und da reden wir schon auch auf die ein. Also ich sage ihm zwar ganz klar, was ihn erwartet, aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn er bis dahin gut mitgegangen ist, dann kann er es auch schaffen, wenn er nicht gerade offene Füße hat.
Aber wie schaffst du es, das bei so einer großen Gruppe im Blick zu behalten, wo da das Level ist? Und wie schaffst du es, dass da irgendwie alle zufrieden sind und es dann auch schaffen? Also ich stelle mir das so super kompliziert vor. Ich finde es ja schon schwierig, wenn ich mit 5 Freunden unterwegs bin und wir haben alle ein unterschiedliches Level. Dann ist da so viel Kommunikation förderlich oder wichtig. Ich finde es total beeindruckend, dass man das bei so einer großen Gruppe schafft.
Also es sind so zwei Punkte. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Vita. Ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie man große Gruppen auch führen kann.
Okay.
Ich habe immer gute Guides dabei. Also man kann es wirklich auch mit der Bundeswehr immer so ein bisschen vergleichen. Da ist einer vorne dran, dann hat er so seine Unteroffiziere und die anderen so dazwischen. Und die müssen eine gute Kommunikation untereinander haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn ich zum Beispiel, wir verständigen uns immer mit dem Handy und sobald hinten auch bloß der geringste Anlass für einen Abriss ist, erfahre ich das vorne sofort und kann sofort auch das Tempo ein bisschen anpassen oder bei der nächsten Pause einfach sagen, hier, ihr drei, für euch das Beste, bitte schaut, dass ihr hinter mir geht. Weil das ist halt eben im Sommer das Wichtigste überhaupt. Der Schwächste darf nicht hinten gehen, auch wenn das jeder immer meint. Gerade die Schwächeren sagen dann gerne, ja, aber dann kann ich hinten mein eigenes Tempo und ich will ja keinen aufhalten. Aber aufhalten tue ich im Endeffekt dadurch, dass ich hinten immer weiter abreiße. Umso länger müssen die vorne Pause machen an der nächsten Labestation. Dadurch kommt Unwillen auf, was klar ist, weil wenn die schon 20 Minuten sitzen und der Letzte kommt, renne ich auch nicht gleich wieder los. Dann mache ich nochmal 10 Minuten, Viertelstunde Pause. Und dann wird es schwierig, das dem Vorderen zu verklickern, wieso wir den jetzt immer noch mitschleppen. Ja. Wenn ich den aber schon bei einer kleinen Zwischenpause zu mir nach vorne hole und wirklich schaue, dass der hinter mir geht, dann hat der kein Problem mehr. Ich gehe vorne immer ein langsameres Tempo. Und gerade bei großen Gruppen, wenn du, sage ich, immer über 20 rauskommst, dann wird es irgendwann ein Wurm. Das heißt, die laufen auf, die bleiben stehen, fallen wieder zurück. Und der hinten läuft, muss der Stärkste von allen sein, die teilnehmen und nicht der Schwächste. Weil der muss hinten immer Vollgas geben.
Ich finde, das klingt tatsächlich so, als würde man echt eine coole Experience machen können, die echt so ein bisschen über, also die wirklich auch über die Komfortzone hinausgeht. Was ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, bei dem Wort Wandermarathon war das jetzt nicht das Erste, was mir in den Kopf gegangen ist. So, aber ihr schafft es, glaube ich, da einfach wie so ein, das ist ein großes Wort, aber wie so ein Safe Space zu generieren, wo man diese Erfahrung machen kann. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Was mich jetzt zu meiner nächsten Frage überleitet, wenn ich jetzt Lust habe, da mitzumachen, oder ein Neuling, ein Newbie sozusagen, welche Tipps würdest du denn dann mitgeben an jemand, der jetzt Interesse bekommen hat?
Ja, was für Tipps? Also man sollte vorher schon mal wandern gehen. Das wäre mal so das Erste, was super wäre. Und dann kommt es drauf an, was möchte ich überhaupt machen? Wir haben ja eine 6, eine 12 und eine 24-Stunden-Wanderung. Und dann haben wir in Berchtesgaden natürlich nochmal 24 Stunden extrem, was ja nochmal zusätzlich eins drauf gibt. Und dafür muss ich mich unterschiedlich vorbereiten oder auch unterschiedliche Voraussetzungen bringen. Das heißt, wenn einer 6 Stunden, dann sollte er mal 3, 4 Stunden schon mal durchgewandert sein, ohne jetzt alle halbe Stunde stehen bleiben zu müssen und zu sagen, oh, verdammt, ich brauche jetzt schon wieder Pause. Ja? Und je mehr Pausen du machst, umso mehr ermüdest du ja auch im Endeffekt. Das merkt man auch immer. Und so steigert sich das dann bis hin zu 24. Ich sage immer, wenn einer eben eine wirklich anspruchsvolle Tageswanderung schafft, 8, 9 Stunden Gehzeit reden wir da so ungefähr, und über 30 Kilometer. Und das mal für sich ausprobiert hat. Einfach, ob das im Mittelgebirgsraum ist oder im hochalpinen Bereich, wenn er sich für die Watzmann-Geschichte zum Beispiel entscheidet. Dann ist es schon so, dann sollte er, wie gesagt, diese 30 Kilometer mal überschreiten. Er sollte mal an 1500, 1600 Höhenmeter an dem Tag auf jeden Fall gehen. Und wenn er danach sagt, war eine geile Tour, möchte ich nochmal machen, dann kann er auch die 24 Stunden schaffen. Weil des Nachts entscheidet sich fast alles im Kopf. Also die Nachtgeschichte wird immer einfacher sein als die Tagesgeschichte. Also wir haben die Touren alle so geplant, dass die anspruchsvollen Geschichten alle tagsüber sind, alleine aus Gründen der Sicherheit, weil nachts zu gehen ist für den einen oder anderen sicherlich eine neue Erfahrung und damit ein bisschen schwieriger. Was nicht heißt, dass wir nachts nur auf breiten Wegen unterwegs sind. Das muss ich auch dazu sagen, weil wir haben festgestellt, das haben wir am Anfang mal gemacht, sind davon wieder ziemlich weit weggekommen, weil die Gefahr von Hinfallen ist komischerweise auf den breiten Wegen eher gegeben als auf dem schmalen Weg.
Ja, wenn man ein bisschen unkonzentrierter wird.
Sie bleiben konzentrierter und dadurch ist die Nacht aber auch wieder leichter zu schaffen. Je mehr ich mich konzentrieren muss, so schneller vergeht die Zeit, weil wenn ich bloß vor mich hinbasche und nicht mal mehr schauen muss, wo ich hingehe, wird schwierig. Habe ich in der Nacht zum Beispiel breitere Wege, dann versuche ich auch immer mal allen die Lampen auszumachen und wir gehen dann ein bisschen im Dunkeln. Also das ist auch das gehört zu diesem Naturerlebnis mit dazu. Also ich gehe zum Beispiel nachts gerne ganz ohne Lampe. Also wenn es nicht gerade am Regnen ist, hat man immer ein bisschen Restlicht irgendwo. Das reicht eigentlich auf breiten Forstwegen zum Beispiel immer. Also die leuchten bei uns durch das Gestein so stark raus, dass man eigentlich da immer gehen kann. Wenn man in den Wald reingeht, dann sagt man sonst immer Lampen von Haus aus an bei uns, aber das...
Ja, da kann ich mich tatsächlich auch noch gut dran erinnern. Ich habe auch mal eine 24-Stunden-Wanderung gemacht, ist schon lange her, aber da sind wir damals auch über den Schlern drüber oben und sind auch dann aus der Hütte raus bei Vollmond ohne Lampe ein Stück über dieses Plateau gelaufen. Das war absoluter Wahnsinn. Also das ist ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Das war richtig krass.
Toll. Du hast eben gesagt, dass dieses, das interessiert mich jetzt tatsächlich, Pause machen tatsächlich halt auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich war letztes Jahr in Schweden und habe eine mehrtageslange Wanderung gemacht, auch mit relativ vielen Kilometern. Und da hat der Guide immer gesagt, wir machen alle 50 Minuten 10 Minuten Pause. Das war so seine Methode. Wenn ich dich jetzt so verstanden habe, dann würdest du ja komplett das Gegenteil behaupten.
Also jetzt, das bezieht sich jetzt aber auch auf die 24-Stunden-Wanderungen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Wanderungen führe, mit welchen, die jetzt nicht schon viel gewandert sind, dann machst du natürlich auch ein paar Pausen mehr. Da sagst du normal eine Stunde und dann wieder mal was trinken. Das sollte schon kurz sein. Eine kurze Pause nicht zu lang halten, weil dann ist eher so der Ermüdungsding dann schon wieder da. Aber das wäre dann schon bei den 24 Stunden. Ich habe ja schon gewisse Zeitfenster auch, die ich mir vorher festlege. Ich meine, sonst würde ich das Ganze ja nicht planen und so. Und da gibt es natürlich Zeitfenster, die ich schon einhalten möchte und zum Teil auch muss, damit ich eben diese 24 Stunden am Schluss so punktgenau schaffe, wie ich mir das vorgenommen habe. Und das ist so für mich der innere Monk in mir. Ich möchte nach 24 Stunden einfach da sein. Also. Und je näher ich an die Zeit rankomme, umso schöner ist es für mich dann persönlich. Von dort her.
hast du dann so Notfallpläne, dass du sagst, okay, wir gehen vielleicht doch eine andere Strecke, weil ich schaff's sonst nicht oder ich bin zu schnell, ich muss ein bisschen Puffer einbauen?
Unter den Leuten, die mich jetzt schon wirklich lange kennen bei den 24-Stunden-Wanderungen, kommt immer mal so zwischendrin, geht's nicht zu schnell, der läuft am Schluss sonst noch Ehrenrunden irgendwo um den Ort herum. Also wir hatten dadurch, dass in der allerersten Geschichte damals noch der Bayerische Rundfunk da mit dabei war, war das so eine Sache, wir mussten Punkt, also wirklich auf die Sekunde genau ins Ziel reinlaufen, damit diese Zeituhr, die da mitgelaufen ist und uns gleichzeitig aufs Bild gebracht haben. Und wir sind wirklich im Berchtesgaden 3 Runden gelaufen.
Ja.
Also ich bin 3-mal eine andere Schleife gegangen, damit es denen gar nicht so aufgefallen ist. Ich meine, als wir das dritte Mal vorbeiliefen und drüben das Ziel gesehen haben, war da natürlich so langsam mal die Stimmung nicht mehr ganz so toll. Aber das war halt eben der ersten Veranstaltung geschuldet. Und das war halt, mussten wir so hinkriegen. Und seitdem ist es so ein kleiner Running Gag, dass alle immer sagen, hier, Edi, aber bitte keine Schleife mehr. Lass uns lieber nochmal eine Pause machen, aber keine Schleife gehen.
Lass lieber noch einen Kaffee trinken.
Genau.
Eine Frage noch zu Teilnehmenden. Kontrollierst du das vorher oder gibt es da irgendwie einen Bewerbungsprozess oder kann ich wirklich einfach sagen, hallo, ich bin die Hanna, ich habe Bock, da mitzumachen?
Also wir schauen, dass wir die Wanderungen so weit wie möglich ganz genau preisgeben. Also das heißt Schwierigkeit, Technikvoraussetzungen. Ich sag dann, ich bin ja bei der Akkreditierung von Anfang an auch immer mit dabei, ich sag dann allen nochmal, wenn sie Fragen haben, zu der Schwierigkeit, kann ich das überhaupt mitlaufen oder ich habe mich jetzt erkältet, ist es sinnvoll, dass ich die mitgehe oder soll ich vielleicht auf die 12 Stunden umschwenken, dann kann man das immer machen. Ansonsten ist es so, dadurch, dass bei uns alles auf der Seite auch wirklich sehr detailliert drinsteht, kann jeder sich ein Bild machen. Vielleicht als kleiner Tipp für alle, ist es immer so, seinen eigenen inneren, das, was man von sich meint, vielleicht einen Ticken um 10% nach unten zu schrauben und dann die Sache mit teilzunehmen. Man muss es nicht weiter runterschrauben. Also es soll ja eine gewisse Herausforderung auch sein. Aber ein bisschen runterfahren, vielleicht sagen, traue ich mir das wirklich zu? Habe ich diese Vorbereitungen, die drinstehen, auch schon mal gemacht? Wie ging es mir da dabei? Und wirklich von sich aus zu sagen, okay, vielleicht sollte ich doch erstmal mit einer 12er anfangen und wandere dann mal die 24er mit. Und wenn ich die 24er gemacht habe, dann zu sagen, jetzt gehe ich dir extrem mit. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch der Trailläufer, der bei uns mal aufschlägt oder sich schon mal hinterfragen muss, ist das das richtige Event für mich? Ja, ich sag oft einmal dann auch während der Tour, wenn ich merke, dass einer die ganze Zeit immer wieder vorne rausschiebt, dann sage ich, weißt du was, komm auf der nächsten Tour vorher. 2-3 Tage vorher muss ich die Strecke so und so ablaufen, dann kannst du mit mir laufen gehen und dann hast du die Sache auch erledigt.
Ja, voll, das ist ja auch nicht Sinn der Sache dann, das verstehe ich. Also ich finde es voll gut, dass es so das Angebot gibt und eben, dass man sich wirklich fragen muss, passt es zu mir? Habe ich da Bock drauf? Und dann muss ich mich einfach der Gruppe auch anpassen. Das ist in beide Richtungen wichtig zu reflektieren, was bin ich für ein Sportler, für eine Sportlerin und will ich da mitmachen? Voll. Ja,
genau. Und insgesamt gesehen kann eigentlich sich jeder dafür anmelden, wenn er in das richtige Fenster reinpasst. Und wir haben die wirklich sehr genau definiert eigentlich, sodass es, ja, eigentlich da keine Probleme und auch noch nie größere Probleme gegeben hat. Was vielleicht auch noch ein Vorteil ist, auf den wirklich schwereren Touren, wie zum Beispiel ja in Berchtesgaden, wo wir 2 24-Stunden und eine 12er fast auf demselben Weg haben, die gehen alle, also wenn die extrem vorne weggeht, dann kommt danach die 24, danach die 12, sodass sich der auch zurückfallen lassen kann, wenn er einen schlechteren Tag hat. Das wird dann unter uns Guides kommuniziert. Der weiß dann genau, okay, in der 24 Stunden kommt gleich einer an. Der geht bei Ihnen mit, weil das einfach die etwas kürzere Variante ist. Und dadurch kann man das sehr schön abpuffern auch.
Ja. Wir haben ja jetzt schon relativ viel auch über physische Voraussetzungen oder Vorbereitungen gesprochen für die Wandermarathons. Kommen wir mal zur Ausrüstung. Wie sieht's da aus? Also habt ihr wahrscheinlich eine Ausrüstungspackliste vorher. Was steht da so drauf im Regelfall?
Also wir haben eine Packliste von Haus aus bei uns drinstehen. Es ist immer mal ein Bergwanderschuh. Ein fester sollte es sein, je nach Tour, die wir haben. Es kann auch durchaus mal sein, wir hatten auch schon mal eine Wanderung, wo wir teilweise durch Schnee gehen mussten, weil es einfach in dem Jahr im Juni noch so viel Schnee hatte, dass wir viel durch Schnee gegangen sind und ich dann einfach festgelegt habe, es muss ein hoher Schuh sein. Ende. Also das gewisse Festigkeit braucht der Schuh dann einfach. Er sollte gut eingegangen sein, was bei uns immer möglich ist, weil wir gerade beim Thema Schuhe sind. Man kann einen Schuhbeutel sich sozusagen kaufen, packt dort Wechselwäsche rein für abends, einen Schuh für die leichtere Abendstrecke, weil die ist nie so schwer. Damit kann er auch mit einem Trailrunning-Schuh zum Beispiel laufen. Und es wäre dann eben für die nächsten 30 Kilometer eben nicht sinnvoll, wenn man schon ein bisschen Blasen hat, dass man weiter in einem schweren Schuh geht und dann im mehr oder weniger flachen Gelände, wo ich den nicht mehr brauche. Das ist mal zum Schuh. Für die Ausrüstung an sich, wir haben zwar maximal 35 Kilo Rucksack drinstehen. Ich sage immer, wenn ihr es in einen kleineren reinbringt, ist es besser, weil je größer der Rucksack, umso mehr nehme ich mit. Und wenn ich teilweise sehe, was die für Blasen mitschleppen, weiß ich immer nicht ganz so, weil die meiste Notfallausrüstung habe ich dabei und dann brauchen die schon mal gar nicht so riesige Teile. Also so zwischen 25 und maximal 35 Liter mehr sollte der Rucksack nicht haben. Was gehört da rein? Also es gehört auf jeden Fall immer eine winddichte, möglichst regendichte Jacke. Die sollte dünn sein, also nicht so schwere Jacken, wie dann manchmal so dahergetragen werden. Die Mütze, sage ich, gehört immer rein oder ein Stirnmantel. Handschuhe gehören auch immer rein. Ganz egal, ob der Tag noch so schön ist. Es kann durchaus sein, wenn man mal eine Zeit lang steht, dass es doch gleich sehr kalt wird. Vielleicht ein paar Wechselsocken mit rein. Eine Flasche sollte immer mit dabei sein, eine Trinkflasche, weil wir seit letztem Jahr auch nur noch Getränke ausgeben. Das heißt, man muss sich die dann selbst abfüllen, entweder ein Trinksystem oder eine Trinkflasche. Was immer mit dabei sein muss, ist ein Becher. Wir haben auf allen Labestationen, muss der Becher mit dabei sein, sonst kriegst du nichts zu trinken, also warmen Tee oder einen Kaffee oder sonst irgendwas. Das muss mit dabei sein. Wer möchte, nimmt sich gleich schon mal ein bisschen Blasenpflaster. Der ein oder andere weiß, der braucht viel, viel mehr. Das kann der Guide vorne gar nicht alles mitschleppen, was ich so brauche. Ja, das wäre mal immer so eine Sache, eine kleine Apotheke einfach mit dabei haben. Der eine ist allergisch auf irgendwelche Stiche und kriegt danach riesige rote Flecken. Der sollte sich halt vielleicht eine kleine Salbe dazu reinpacken. Wir gehen oft einmal durch Büsche oder sowas, vielleicht Insektenspray oder sonst irgendwas mitnehmen. Das kann die Nacht auch ziemlich erleichtern, weil wenn man die Lampe auf hat, hat man so ziemlich alles, was fliegt, hier vorm Gesicht. Also das ist auch nicht immer so angenehm. Das sind so mal die wichtigen Sachen, die man mit dabei haben sollte. Beim Rucksack ganz wichtig, weil das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, immer mehr machen Werbung damit, dass die Rucksäcke wasserdicht sind, sind sie leider nicht. Also ich würde immer eine Regenhülle mitnehmen. Also ich bin lang genug schon 15 oder auch mal 20 Stunden im Regen gegangen. Ohne eine Regenhülle ist innen drin alles nass. Genauso, wenn man sich nicht die passenden Beutel kaufen möchte, da gibt's ja mittlerweile auch alles Mögliche wasserdicht zum Verpacken, der sollte das in eine Tüte reinpacken und alles, was ich innen drin habe, in Tüten packen und am besten kleine Tüten nehmen, die Regensachen zum Beispiel in eine Tüte packen, die erste Hilfe in eine Tüte packen, das in eine Tüte packen, so dass ich, wenn ich weiß, da packe ich rein, da habe ich das, was ich jetzt gerade brauche und nicht rumsuchen muss. Das Schlimmste sind immer die, die alles bloß reinstopfen irgendwie in den Rucksack und dann hast du eine Pause, ja, ich muss mich noch schnell umziehen und du weißt genau, verdammt, ja, das wird schnell.
Diese ganzen Tipps, die du jetzt mit uns teilst, die bekommen vermutlich die Teilnehmenden auch vorher von dir. Gibt's da irgendwie ich melde mich an und irgendwie 8 Wochen vorher gibt es ein Newsletter, wo das drinsteht, oder gibt es irgendwie noch Treffen oder gibt es irgendwie Zoom-Calls, whatever. Habt ihr da auch irgendwie Möglichkeiten, die Teilnehmenden schon zu erreichen, oder ist das gar nicht so wichtig, weil eure Website so gut ist?
Also wir haben es zum einen ja auf der Website draufstehen, für die, die sich vorher schon mal informieren möchten. Dann bekommt natürlich jeder den Newsletter nochmal vorher. Das, wie gesagt, jede Tour kann sich aufgrund des Wetters und allem sofort ändern. Und dann müssen wir natürlich relativ zeitnah auch jedem Informationen dazu geben. Das funktioniert zum einen über den Newsletter. Da sind wir ziemlich schnell hinterher, dass wenn wirklich etwas sich ändert, sei es die Strecke oder sonst irgendwas, das dort weiterzugeben. Und das andere ist, wir machen natürlich immer noch mal die Ansagen vor Ort auch noch mal. Dass schon der ein oder andere, wenn ich jetzt merke, dass aufs Wochenende hin zum Beispiel das Wetter sich schlagartig zu dem ändert, wie es vorher war, das kann ja in die Hitze reingehen, aber es kann auch in die Kälte reingehen, dann schaue ich auch, dass ich wirklich am Abend vorher da bin und unsere Akkreditierungsmannschaft vor Ort sagt auch jedem noch mal explizit, nehmt's lieber morgen nochmal Gamaschen mit, nehmt euch eine wärmere Jacke mit, es kann sehr kalt werden, ja, nehmt euch ein paar Ersatzhandschuhe, Ersatzstrümpfe noch mit. Der Guide oder Eddie hat gesagt, Master Guide hat gesagt, musst du dabei haben. Und die, die mit mir viel gehen, hören das und so immer. Und ansonsten, und das ist interessant, wir haben so 40-50%, würde ich sagen, mindestens Wiederholer dabei am Start. Mhm. Und da wird sehr viel untereinander kommuniziert. Mhm. Die rufen mich dann schon mal vorher an und sagen, du, wie schaut's denn aus überhaupt das Wochenende? Dann sage ich das dem einen und dann ist das auch schon verteilt.
Cool.
Mehr oder weniger.
Cool, dass da wie so ein bisschen so ein Community entstanden ist oder so, ja. So ein bisschen dieses gegenseitige Helfen, finde ich total schön. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Thema Naturschutz, Müll, Menschen. Wie schätzt du da die Lage ein, dass du sagst, okay, du veranstaltest relativ große Events und schleppst da Menschen, klingt total blöd, aber ermöglicht es vielen Menschen, so ein Naturerlebnis zu haben. Hast du das Gefühl, die Menschen sind alle sehr bedacht unterwegs oder hast du auch immer mal wieder Menschen dabei, wo du denkst, so, ey, dein Tempo, bitte heb das jetzt mal auf, so, das müssen wir jetzt nicht machen.
Im Prinzip ist es so, dass bei den Wanderern schon viele auch auf die Natur achten und dieses Naturerlebnis auch haben wollen und dadurch etwas mehr vielleicht jetzt als der Wettkämpfer darauf achtet, nicht alles irgendwo hinzuschmeißen. Also ich meine, ich laufe selbst viel und es ist schon so, wenn du jetzt da in deinem Tunnel drin bist und trinkst aus einem Becher oder so, dann kann der schon mal schnell irgendwo seitlich rausfliegen. Das passiert bei uns weniger. Wir haben sogar ab und zu mal welche dabei, die das dann extrem machen. Die haben dann hinten auch noch kleine Sackerl dabei. Die sammeln alles auf, was sie so unter der Zeit finden. Solange das die Zeiten nicht stört, ist mir das immer recht. Ich hebe auch viele Sachen auf, die ich mal finde. Gerade die Tempotaschentücher, das ist immer so eine Geschichte. Wenn ich einen zum Beispiel mit Tempotaschentüchern auch sehe, erkläre ich ihm halt einfach mal, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Das ist dann zum Beispiel, was wir so dafür tun, dass dieses Naturerlebnis vielleicht auch länger noch erhalten bleibt. Und ich den ein oder anderen, der das Ganze vielleicht wirklich nur unter dem Punkt Herausforderung sieht und nicht Natur erleben, dann auch ein bisschen näher bringe. Also es ist mal, mein Steckenpferd sind noch Pflanzen und so, dann erkläre ich mal da das Pflänzchen. Das ist halt auch wieder eine Geschichte, um die Gruppe auch wieder zusammenzuhalten. Weißt du, wenn ich jetzt dem Ersten, wir kommen irgendwo an, es ist noch Zeit, ich weiß, hinten ist ein kleiner Abriss, dann kann ich dem Vorderen schon mal ein bisschen was über Pflanzen erzählen. Dann merkt er nicht, dass wir gewartet haben und der hinten merkt nicht, dass wir auf ihn gewartet haben. Sondern ich habe halt wieder mal was über meine Pflanzen erzählt.
Sehr gut. Du hast vorhin schon mal was, also was mich vor allen Dingen noch interessieren würde, du hast vorhin ja schon ein paar Mal erwähnt wegen Wetter und dass ihr immer natürlich ein Auge drauf habt, wie sich das Wetter entwickelt. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt wirklich es ganz unvorhergesehen kommt, dass ihr wirklich sagt, oh, das Wetter, das wird jetzt kritisch. Passiert es dann schon auch mal, dass ihr eine Tour umplant, also auch größer umplant?
Es ist unter anderem schon passiert, bei so vielen Touren bleibt es nie aus. Ich meine, wir sind draußen unterwegs. Wenn ich mal 20 Stunden durch den Regen gehen muss und das ist in Wernigerode, habe ich kein Problem damit. Also dann gehen wir es auch durch. Also das ist jetzt nicht was, das muss der ein oder andere dann für sich entscheiden, ob er da Lust und Laune drauf hat. Wenn es in den Gefahrenbereich reingeht, wir hatten mal in Maishofen eine Tour, da sind wir über den Salachtaler Höhenweg zurückgegangen. Dort oben habe ich keine Möglichkeit für einen Shuttle. Das heißt, ich bin ab 12 Uhr aus jeglichem Shuttle-Bereich weg und komme erst um 6 Uhr in der Früh wieder runter. Es war Schnee angesagt auf der Höhe. Und damit ist es ein Abbruchkriterium. Ich kann einfach, wenn dort oben einer nicht mehr weiter kann, kann ich den nicht zurückbringen. Und so leid, wie mir das dann auch für alle anderen tut. Aber es ist ein Sicherheitsding. Wir gehen zusammen. Wir sind zusammen unterwegs. Und dann sind wir dort auch unterwegs. Es kann mal durchaus sein, so flexibel sind wir schon auch, wenn ich gute Guides noch mit dabei habe, vor allem einen sehr guten einheimischen Guide, das ist immer dann besonders wichtig, dann kann ich zum Beispiel auch mal sagen, wenn wir merken, die Zeit jetzt oben drüber zu gehen, wird echt knapp, dass wir wieder rechtzeitig unten sind, bevor das Wetter kommt, dass ich dann sage, okay, die wirklich sich zutrauen, jetzt ein hohes Tempo zu gehen, können mit mir mitgehen und die anderen gehen mit dem Guide unten herum. Mhm. Haben wir auch schon gehabt. Mhm. Wir hatten jetzt am Watzmann zum Beispiel einmal die Situation, dass wir kurz vorm Gipfel umdrehen mussten, weil einfach ein Gewitter, man hat schon drüben die ersten Donner gehört, dann ist einfach umdrehen angesagt, weil ich über einen Hochstieg runter Stahlseil habe und es ist, glaube ich, nicht so angenehm, wenn man da gerade am Stahlseil dran hängt.
Nee, voll. Und dann auch einfach super wichtig, dass man irgendwie erfahren oder also wenn ich mich jetzt als Teilnehmende betrachten würde, super wichtig, dass ich da weiß, dass mein Guide einfach das einschätzen kann und so viel Erfahrung hat und zu sagen so, hey, das ist für die Gruppe jetzt irgendwie scheiße, aber letztlich wollen wir alle wieder heil nach unten kommen und darum geht's ja auch und die Berge laufen nicht weg, wie ich immer so schön sage, ne? Man kann es alles immer irgendwie nächstes Jahr nochmal machen. Du hast jetzt ein paar Geschichten erzählt über schlechtes Wetter. Vielleicht kannst du uns mal noch von einem Erlebnis erzählen, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist in den letzten Jahren, was so besonders herausragend für dich war in Bezug auf diese Wandermarathons.
Also sicherlich ist jeder Sonnenaufgang, den wir erleben, oder jeder Sonnenuntergang, ist natürlich ein Traum. Also und da ist es, glaube ich, vollkommen egal, in welcher Gegend ich bin. Ich kann mitten im Wald stehen, wenn der Sonnenuntergang durch die Bäume durchstrahlt und ich habe diese Verstrahlung im Wald drin, ist es wunderbar, schön und gut. Ich bin natürlich eher der Bergler, komme ja aus Berchtesgaden. Da geht man lieber weit drauf, wo es nicht mehr so viel Wald hat. Und da mag ich halt einfach diese weite Sicht, sei es zu einem Sonnenaufgang hin oder Sonnenuntergang. Und wir versuchen schon unsere Planung auch dahingehend immer so ein bisschen zu machen, dass wir so ein bisschen was davon auf jeden Fall auch erleben und mitnehmen können. Ich glaube, das ist auch für viele eben wichtig. Und somit das Schönste, viele sagen ja immer Sonnenuntergang, super schön. Es geht nichts über einen Sonnenaufgang. Also es ist wirklich so, gerade wenn man die Nacht durchgegangen ist, wenn die ersten, und wenn es nur Tageslicht ist, also sind wir wieder beim schlechteren Wetter, aber auch wenn bloß das Licht langsam wieder heller wird, man kriegt so viel also innere Motivation zurück. Es geht plötzlich alles so viel leichter. Und wenn die Sonne dann noch dazu kommt und du stehst irgendwo an einem Gipfel oben und die Sonne so langsam über die Beine hochwandert, den Kopf dann so langsam erreicht, ist das wie ein Aufwachen. Das ist also, muss man erlebt haben, dann weiß man auch so, diese Ruhe, die davor ist, man hört wirklich keinen Vogel, kein Insekt, kein gar nichts. Und in dem Moment, wo die Sonne nur so viel, so ein Müh über den Horizont drüber scheint, fängt alles das Leben an. Und so geht's dir im Körper genauso. Und deswegen ist das schon immer mit eines der Highlights. Und ansonsten unsere Zielankunft. Definitiv. Also wenn ich sagen muss, was bleibt mir am meisten immer von den Wanderungen im Kopf, dann sind es die Zielankünfte. Mhm. Und das sagen auch viele bei uns, das ist dieses Gemeinschaftserlebnis beim Reinkommen. Wir lassen uns immer was einfallen. Ich bin schon im Walzer reingetanzt, wir haben schon Spalier, diese ganzen Sachen, die man immer machen kann. Wir überlegen uns dann auch schon während der Zeit, was könnten wir machen oder sowas, damit man einfach auch so ein Ziel hat, wo komme ich hin? Mhm. Dann dieses nicht alleine, also bei anderen 24-Stunden-Events läufst du durchs Ziel, du kriegst deine Medaille, deine Urkunde, was auch immer, in die Hand gedrückt, bist wieder für dich alleine. Wenn du eine Familie da hast, ist es noch schön, dann kannst du mit denen wenigstens feiern. Wir feiern danach. Und es ist wirklich so, also es glauben immer viele nicht, selbst nach 24 Stunden, also es dauert mindestens eine Stunde bis eineinhalb, bis so die Ersten dann auch so mal das Feld verlassen, weil sie einen Zug erreichen müssen oder sonst irgendwas. Wenn wir abends zum Beispiel eine Ankunft haben, dann findet die Party sogar noch bis 23, 24 Uhr statt.
Ja, da gibt's so einen Reste-Energieschub auf einmal.
Ja, das ist einfach, wie, man hat es geschafft, man ist zusammen und man kann nochmal austauschen über die ganzen Erfahrungen, die man den ganzen Tag gemacht hat. Und das ist, wie gesagt, dieses Zielevent ist das, was uns eigentlich auch hauptsächlich ausmacht.
Das finde ich super interessant, weil wir in der Vergangenheit hier ganz viel mit Leuten gesprochen haben, die auch so mehr Tageswanderungen gemacht haben, lange Wanderungen, PCT, quer durch die USA etc. Sachen. Und alle haben gesagt, nee, es war gar nicht das Ziel, sondern es war vorher der Moment, wo du gemerkt hast, du schaffst es. So, das ist eigentlich das, was so das High ausgemacht hat. Und das finde ich irgendwie cool, dass du sagst, nee, bei uns ist es wirklich diese Zieleinkunft. Und ich glaube, dass das wirklich ganz viel damit zu tun hat, dass man es nicht alleine macht. Das finde ich, auch schön. Ja.
Spannend. Definitiv, ja. Und wenn wir jetzt mal in die Richtung Landschaften gehen, ich meine, klar, du bist Berchtesgadener und so, das ist wahrscheinlich, wirst du jetzt sagen, Berchtesgaden. Aber gibt's irgendeine Landschaft, wo du sagst, das ist so, da bin ich am liebsten unterwegs, das finde ich am coolsten, das ist mein Favorite.
Also alle unsere Destinationen suche ja ich prinzipiell schon mal raus. Also das sind schon mal Gegenden, da möchte ich gerne mal hin. Also prinzipiell gefällt mir das davon schon mal alles sehr gut. Also ich mache jetzt nicht, es gibt da nochmal Unterschiede natürlich, was ist anspruchsvoller, was ist nicht so anspruchsvoll. Wernigerode zum Beispiel nehme ich wahnsinnig gerne mit, weil wir haben dort unten die, wie soll ich sagen, die größte Follower-Gemeinschaft. Also es ist wirklich cool. So, der Harz ist einfach ein Wandergebiet. Mhm. Und da wir ja Wandermarathon heißen, gehen halt alle wandern. Und dann auch gerne mit uns mit. Von den Gegenden her, Südtirol ist natürlich immer ein Schnäppchen. Also Carezza zum Beispiel dieses Jahr, Karasee ist wieder eins meiner Highlights dieses Jahr, definitiv. Es ist einfach wunderschön, dort unten sich in den Bergen zu bewegen, weil einfach alles so, ja, von flacheren bis rauf zu den ganz schroffen Felsen. Du hast alles mit dabei. Die Herzlichkeitsessen, immer sehr gut. Also unsere Verpflegung ist sicherlich dort unten immer sehr fein, wenn einer sich so ein bisschen auf das Italienische auch einlassen möchte. Berchtesgaden wird, dadurch, dass es die erste Tour war, und hier ist für mich dann persönlich auch noch ein anderes Highlight mit dabei, Berchtesgaden wird für mich immer die besondere Tour bleiben, weil wenn du als Guide vorne weggehst, hast du 10 Leute hinter dir, mit denen unterhältst du dich. Da können noch 60, 70 andere dahinter sein. Damit unterhalten sich meine anderen Guides, aber nicht ich. Also die kommen nicht so weit nach vorne. Das ist wirklich so, außer ich hole jetzt einen Schwächeren mal nach vorne raus. Die einzige Tour, wo ich es schaffe, mit jedem mal zu kommunizieren, ist Berchtesgaden. Wir gehen rauf aufs Hocheck. Und wenn ich vom Hocheck runtergehe, laufe ich immer vor bis zum Hochstieg. Und dann muss jeder an mir vorbei. Ich mache von jedem ein Foto. Ich rede mit jedem mal. Und das, cool. Also das ist eine ganz andere Stimmung, auch danach dann beim Weiterwandern, weil jeder auch mal mit mir mal kurz kommunizieren konnte. Man kann mal ganz kurz, wie war es bis dorthin, was hat einen vielleicht auch aufgeregt oder so. Und ich kriege viel, viel mehr mit, als ich das bei einer anderen Tour oder so mitbekomme. Deswegen ist da Berchtesgaden immer ein Highlight. Ansonsten für mich natürlich alle Wanderungen, die außerhalb Berchtesgadens sind, weil da war ich noch nicht so oft wie hier.
Da geht man nicht raus aus dem Tal, habe ich gehört.
Also ich führe ja seit 22 Jahren in Berchtesgaden und ich bin einer der wenigen, ich muss auch nicht unbedingt weg. Also selbst wenn ich am Wochenende nochmal schnell irgendwo rauflaufe, ich kenne schon noch einige Buckelspitzen, wo du selten raufgehst oder wo selten einer raufgeht. Und dann gehe ich halt da mal schnell rauf. Dann habe ich auch meine Ruhe.
Das war tatsächlich ein fantastisches Stichwort. Du führst seit 22 Jahren Touren. Wie schaffst du es, nach wie vor so motiviert und fit zu sein und so zu brennen für die Berge?
Zum einen, glaube ich, muss man ein bisschen für die Berge brennen. Also ich meine, wenn ich jetzt aus dem Flachland komme und sage, na, das engt mich hier alles ein, dann habe ich ja schon von Haus aus ein Problem. Ursprünglich komme ich aus dem Allgäu. Ist eine super schöne Gegend, alles wunderbar, aber mich hat's hier, glaube ich, an meinen Herzensplatz verschlagen. Also für mich ist Berchtesgaden einfach so, und daher kommt auch viel die Motivation. Hier habe ich einfach vom Leichten bis zum Ding, ich kann jeden Tag was anderes machen. Ich kann unten im Flachen zum Joggen gehen, ich kann Trailrunning, leichtere Dinger machen, ich kann aber auch mal schnell über den Watzmann drüber laufen. Bei uns, ja, ich weiß, das hört sich immer so an, aber wenn man viel drüber gegangen ist, dann geht man das alles schneller. Das ist einfach so. Und wenn du mal da oben warst, das ist, damit möchte ich gar nicht sagen, das kann jetzt jeder so machen. Ganz im Gegenteil. Wir sagen es ja jedem auch, nehmt euch lieber einen Guide mit dazu, wenn ihr das sowas zum ersten Mal macht. Aber ich habe hier halt für einen, der sich wirklich austoben will im Gebirge, alles da. Und es geht im Winter weiter. Also ich habe ja eine eigene Skischule. Wir haben von ganz leichten Plätzen, wo unsere Familien gerade in kleinen Naturschneegebieten wie dem Rossfeld gut aufgehoben sind, bis hin zum Jänner, wo ich wirklich mit Tourenski einfach rauflaufe. Gibt es ja jetzt kein Skigebiet mehr. Jetzt habe ich Tourengelände sozusagen. Da kann ich alles, es wird ja nach wie vor gesprengt, kann ich alles im Bereich erstmal wunderbar fahren. Es ist steil, es ist geil zum Fahren. Und alles, was wir sonst außenrum an, an Skitouren und Schneeschuhwanderungen haben, ist alles immer steil und sehr anspruchsvoll. Und das liebe ich so am Gebirge allgemein. Du kannst nie, wenn du ums Eck kommst, schon vorhersagen, was erwartet mich dort. Sondern ich reagiere auf die Natur, auf die Gegebenheiten und auf all diese Sachen. Und das ist für mich ziemlich Motivation. Also ich liebe es, ich muss gar nicht wissen, was morgen passiert. Ich liebe es, darauf zu reagieren und da auch diesen Bereich. Das macht auch vielleicht das aus, dass ich so gerne vorne weggehe und auch Entscheidungen treffe. Ich glaube, dass man das haben muss, sonst würde man es nicht so lange machen. Also wenn diese Sachen. Wie halte ich mich fit? Ich gehe dann noch abends mal laufen oder Radl fahren. Ich lege mich auch mal einfach nur ins Schwimmbad und sonne mich. Sonne bringt auch viel Energie zurück. Mit zunehmendem Alter merke ich, die Ruhephasen werden länger. Also es ist schon so, dass, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für die, die bei uns mitgehen wollen, nicht in der letzten Woche plötzlich mit dem Training anfangen.
Ist wie in der Schule mit dem Lernen, so ein Tag.
Ja, aber das habe ich schon. Ja, bloß da funktioniert es ganz schlecht. Also man sollte wirklich so 3-4 Tage vorher jetzt nicht noch was Extremes machen, weil das ist kontraproduktiv. Das zieht dir bloß einen Zahn. Und ich merke es ja selbst, wenn mit zunehmendem Alter, wenn ich jetzt wirklich am Tag vorher noch die Strecke ablaufe, dann mag ich das auch nicht mehr so mit dem nächsten Tag gehen. Also das ist dann schon, ich hätte schon dann einen Tag gerne Pause dazwischen.
Ja. Wann ist denn die nächste Trophy oder wann ist denn der nächste Wandermarathon?
Jetzt Anfang Juni. Das hast du mir gesagt. Warte, da muss am 6.7. Juni ist das, glaube ich.
Das ist ja dann schon in 2-3 Wochen, gell?
Ja, das ist jetzt nicht mehr lang hin. Also
wo? Welche?
Die findet dann in Imst statt. Geht's auf den Chiergang drauf.
Cool.
Der höchste dort unten und dann am nächsten Tag schön auf der Mutterkopfhütte frühstücken und so.
Man merkt ja voll, wie du brennst und wie du Lust hast auf diese Events. Gibt's denn irgendwie Projekte, die du sonst noch planst oder gibt's eine Weiterentwicklung von den Marathons, die in deinem Kopf schon rumschwirrt, eine Idee oder irgendwas anderes, was du noch vorhast in den nächsten Jahren?
Eine Weiterentwicklung von den Wandermarathons wäre, das ist natürlich einmal auch für die alpinen Welten sicherlich so eine Weiterentwicklung, wo es hingehen sollte. Wir würden gerne schon vorher ein bisschen was mit einbinden in die ganze Geschichte, dass sich die Leute vielleicht auch schon vorher mal treffen können, vielleicht leichtere Wanderungen gehen als Vorbereitung, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch mal einen Klettersteig oder mal was Anspruchsvolles wie in Berchtesgaden, die Watzmann-Überschreitung, kann man ja davor oder danach machen. Und dann eben dieses Highlight 24 Stunden dazu mitpackt. Das wäre, wenn man die Weiterentwicklung der 24 Stunden nimmt, wäre das mal so ein Ziel, das, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen mehr binden würde, also die Leute noch mehr zusammenbringen würde und da vielleicht diese Community ein bisschen mehr noch zu stärken. Für mich persönliche Dinger sind nach wie vor meine Skischule, also dafür brenne ich natürlich. Da werde ich mich immer weiterentwickeln. Da gibt's keinen Stillstand. Weiß jeder, der irgendwie selbstständig ist. Selbstständig und Stillstand gibt's, glaube ich, gar nicht. Und Ziele bei mir jetzt, was den Sommer und vielleicht nicht das Wandern, weil das sind dann doch schon extremere Sachen, angeht, ist definitiv. Also ich habe mal die Salomon for Trails mal mitgemacht und möchte als nächstes Highlight natürlich meinen Transalpin mal mitlaufen. Also
sauber.
Das ist schon, muss sein. Also den habe ich mir als Hauptziel mal noch gesetzt. Und dann gibt es für mich hier in Berchtesgaden wirklich nochmal so ein Projekt. Es gab mal vor einer Zeit den Wiesinger Andreas, der ist mal über den gesamten Alpenstock gelaufen und ich möchte gerne mal den gesamten Nationalpark zu Fuß umrunden.
Wow. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Über den Daumen gepeilt?
Oh, über den Daumen gepeilt sind das knappe 200, glaube ich, 250 Kilometer, ja, sowas, also irgendwo da in der Richtung.
24 aber Stunden, das, oder?
Nein, also das ist dann schon auch, ich werde es erst in Etappen machen und dann am Schluss möchte ich es wirklich mal mehr oder weniger zusammenhängend machen, sodass man kleine Schlafpausen auf den Hütten irgendwo hat, aber.
Ja. Crazy.
Das wäre so mal so ein Ziel, was noch da ist.
Stark.
Man braucht Ziele, sonst bleibt man nicht fit.
So ist es.
Ich finde, das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ich könnte noch viele, viele weitere Fragen stellen. Ich finde es einen ganz tollen Ansatz tatsächlich. Ich finde es schön, dass du den mit uns geteilt hast heute. Ich glaube, wir kommen dann aber leider langsam zum Ende der Folge.
Sieht so aus, ja. Und zum Ende einer Folge fragen wir unsere Gäste oder unseren Gast in dem Fall auch immer nach einem Lieblings-Outdoor-Song für unsere Playlist. Gibt es einen Song, den du beim 24-Stunden-Wandern immer gerne im Kopf hast?
Ganz ehrlich, also die schönste Musik ist Natur. Also ich bin zum Beispiel einer, nicht, dass ich da jetzt die Krise kriege, wenn einer seine Hörstöpseln da reintun muss, aber der kriegt halt das Wichtigste so irgendwie gar nicht mit, die Ruhe. Mhm. Und ich finde so die Töne da, einfach der Natur. Ich bin vorhin schon gefragt worden wegen diesem Outdoor-Song. Also das ist wirklich für mich ganz was Schwieriges. Und es gibt vom Melde, der macht so Videos im Berg und hinterlegt die dann mit klassischer Musik. Und ich habe mir in München mal die vier Jahreszeiten von ihm, also angeschaut. Und das war unbeschreiblich. Erstens, weil er es bei uns hier in Berchtesgaden gefilmt hat. Man kannte dann auch diese Dinger. Man hat den Donner, den Blitz und diese wirklich so alles intensiv mit dieser klassischen Musik untermalt. Und ich glaube, das ist so schon eines meiner Highlights, wenn man Musik und Berge so irgendwie zusammenbringen will.
Cool.
Dann können wir doch die vier Jahreszeiten von Vivaldi irgendwie als Auszugs auf die Playlist packen. Das ist doch gut. Das ist doch gut.
Toll.
Sehr schön.
Also, da bleibt mir jetzt nur noch wirklich nochmal zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Eddie. Es hat mir, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich fand's super interessant und spannend und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Hörer, Hörerin vielleicht auch begeistern konnten für deine Idee und euren Wandermarathon und vielleicht nimmt ja der ein oder andere daran teil in den nächsten Jahren.
Ja, ich glaube, spätestens wenn er die Beschreibung von deinem Sonnenaufgang hört, weil das hat mich vorhin total gehuckt, wo ich gedacht habe, oh ja, das hat sich echt geil angehört. In diesem Sinne, Eddie, von mir auch herzlichen Dank. Super tolle Sendung? Super tolle Folge? Wie auch immer. Ich finde es krass, dass wir schon wieder über eine Stunde quatschen. Richtig, richtig schön. Hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch beiden auch. Also, es hat mir auch echt viel Spaß gemacht und ich bin jetzt auch sehr überrascht, dass da unten über eine Stunde steht. Also da hätte ich jetzt selbst nicht mitgerechnet, weil ich mir am Anfang dachte, was redet man eigentlich so lange?
Das geht ganz schnell.
Ja. Aber ich hoffe auch, dass wir ein paar vielleicht noch erreichen können, weil ich werde oft so als Abschlusssatz nochmal gefragt, was mache ich lieber, mit wenigen Leuten am Berg gehen oder mit vielen? Ich mag es wirklich gern, wenn ich auch mal so über 40, 50, 60 Leute dabei habe, weil das irgendwie, die Stimmung ist eine ganz andere und das macht viel Spaß. Und deswegen würde es mich freuen, wenn wir wirklich richtig was erreichen können damit und noch ein paar mehr in unsere Community aufnehmen.
Cool. So, Leute, das ist der Appell. Und in diesem Sinne, falls ihr noch Fragen habt an Eddie oder an uns, dann könnt ihr das gerne via Instagram machen oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Genau, danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin macht's gut.
Eure Hanna
und euer Jörn.